Lass uns loslegen.
Gerne.
Herzlich willkommen zum Finding Answers Talk.
Wir sind Lena und Jan von Dialego und wir machen Kundenzentrierung einfach.
Heute wollen wir uns mit dem Thema Nähe beschäftigen und wie man die Nähe und das Markenerlebnis messbar machen kann.
Aber wie immer starten wir zuerst mit unseren drei Antworten dazu.
Antwort 1: Marken mit hoher Nähe profitieren von Loyalität, von Weiterempfehlungsbereitschaft und auch von einem positiveren Markenimage.
Wie so oft sollte man auch Markennähe frühzeitig messen, um möglichst schnell Schwächen, Stärken und Optimierungspotenzial zu identifizieren?
Und unsere dritte Antwort, die wir geben wollen: Die Treiber für Nähe können zwischen verschiedenen Marken variieren und es ist gut, diese für die eigene Marke zu kennen.
Der Dialego Podcast. Starten wir rein, würde ich sagen. Ich starte oft gerne mit. Hab ich bei ganz, ganz vielen Talks schon gehabt, dass ich wirklich spontan sagen wollte, spannendes Thema. Und hier ist es ein bisschen anders, möchte ich sagen. Auf den ersten Blick möchte ich hier sagen, schwieriges Thema, komplexes Thema irgendwie, ne? Auch im Vorgespräch haben wir bei kaum einem Thema so gemerkt wie eben, es ist schwierig zu greifen. Woran liegt das? Warum ist das so komplex?
Es ist ein sehr abstraktes Konstrukt, glaube ich, Nähe. Ist auch jetzt gar nicht so einfach zu greifen als Marke. Wird auch aktuell viel diskutiert, ne? Wenn man über Nähe spricht, dann spricht man auch schnell über dieses Konzept der Love Brand und muss man überhaupt so stark emotional eine Verbundenheit schaffen? Und wenn man sich dann irgendwie die Ansätze von Ehrenberg Bass anschaut mit mentaler Verfügbarkeit, dann geht es vielleicht ein bisschen in die andere Richtung und man sagt, nee, das ist alles gar nicht so wichtig, sondern man muss halt mental verfügbar sein in der Kaufentscheidung. Und dennoch glauben wir, dass Nähe eine große Rolle spielt, weswegen wir es in Marken-Image-Trackings auch immer empfehlen zu messen. Die Frage ist halt nur, wie bekommt man das überhaupt gut gegriffen? So eine Art emotionale Nähe ist es halt auch oft.
Und ich finde, das Erste, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, Nähe zu Marken, das ist aus meiner Sicht eines der Argumente, was als erstes an den Kopf kommt, ist so das Thema Loyalität. Vielleicht einfach fühlt man sich einer Marke loyaler, bei der man näher dran ist, bei der man sich näher connected fühlt. Das ist aus meiner Sicht häufig ein Startpunkt, wie diese Überlegung in den Unternehmen startet, ne? Jeder möchte die Kunden an sich binden und da ist natürlich Nähe einfach auch ein Thema bei. Einfach ja, die Zielgruppe nah bei sich zu haben.
Und dann geht es auch, ja, dann geht es um diese langfristige Kundenbindung. Es kommt ja auch ein bisschen auf die Branchen an, ne? Ist vielleicht, haben wir gerade schon drüber gesprochen, so im Lebensmittelbereich weniger wichtig oder so bei Fast Moving Consumer Goods, aber das spielt Nähe auch eine Rolle, aber bei uns oft auch Thema irgendwie bei Banken, bei Versicherungen, bei Energiekonzernen oder bei anderen Dienstleistungen, die angeboten werden, da spielt Nähe natürlich auch eine große Rolle.
Ja, vielleicht ist es beim FMCG, beim Food, vielleicht ist es da so ein bisschen das leicht gegensätzliche, der leicht gegensätzliche Ansatz so der mentalen Verfügbarkeit, dass man dann doch einfach in den Köpfen der Konsumenten sein muss, wenn es dann zum Kauf kommt. Es geht so ein bisschen entgegen dem der Nähe-Thematik, der Love-Brand-Thematik, wie du es eben schon sagtest, wenn ich auch persönlich drüber nachdenke. Ich bin wirklich absolut involviert in die Food-Kategorie, beispielsweise im Supermarkt. Und fühle mich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, eigentlich kaum einer Marke danach. Wenn ich über Markennähe ganz persönlich nachdenke, fallen mir wirklich ganz andere Marken aus ganz anderen Kategorien ein, die nicht zwingend FMCG oder Food sind, ne? Also das scheint da verhältnismäßig weniger ein Thema zu sein.
Trotzdem ist es so und bestimmt auch in der Kategorie, dass Kunden häufig weniger preissensibel sind, ne? Wenn sie sich einer Marke nahe fühlen, sich auch weniger umschauen bei den Wettbewerbern, sondern ja, dann halt loyaler bleiben und auch wenn der Preis vielleicht mal ein bisschen höher ist, die Produkte der Marke kaufen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil.
Das ist ein Vorteil, wenn du das so sagst, das finde ich, das sieht man teilweise in den Brand-Trackings oder auch in den anderen Studien, wenn es bei uns so um die Markennähe geht. Generell so das positive Mindset der KonsumentInnen, das ist schon auch beeinflusst durch Nähe, ne? Also wenn es darum geht, Wie wird das Image von Marken wahrgenommen? Wie sehr ist man bereit, da was Positives drüber zu sagen oder einfach auch offen und nett drüber zu sprechen? Das korreliert schon auch mit der Nähe. Das sehen wir schon. Also wenn es wirklich darum geht, Wichtigkeit von Nähe zu beschreiben, dann ist es sicherlich auch das Thema einfach hier, ja, so eine Positivität, ne? In der Zielgruppe, Positivität in den KonsumentInnen ist sicherlich einfacher zu erreichen, wenn man sich nahe fühlt der Marke.
Und wenn man schon selber positiv über die Marke spricht, dann tut man das auch vor anderen. Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, wenn es dann einfach diese hohe Weiterempfehlungsbereitschaft gibt oder eine hohe Bereitschaft, auch positiv über die Marke zu sprechen. Ja, was dann dazu führen kann, dass man halt auch Neukunden akquiriert, durch diese Weiterempfehlung.
Und ich finde immer, wenn man darüber nachdenkt, auch so dieses fast schon religiöse Neuakquirieren von Kunden, da kommt man relativ schnell auch zu Apple, ne? Das ist ja so ein Beispiel für eine besonders nahe Marke. Ne? Also das wird wahrscheinlich schon immer jeder im Umkreis erfahren haben. Also entweder man hat ja selber schon das iPhone in der Tasche oder man hat mindestens von verschiedenen Leuten schon ge gehört, warum man noch keins hat. Und da finde ich, alle Punkte, die wir gerade gesagt haben, werden in Apple so wahr. Ne? Du hast auch eben schon gesagt, das Thema Preis, das Thema positiv darüber sprechen, spielt ja bei Apple preislich schon überhaupt keine Rolle. Die Smartphones und auch die anderen Produkte, aber auch die iPhones besonders, die werden immer teurer, immer teurer, immer teurer und die Leute sind es einfach bereit, auch zu zahlen, ne? Auch unter anderem wegen der hohen Nähe zur Marke, die sie empfinden, aber auch dieses positiv drüber sprechen, dieses Image, ne? Dieses fast schon ja religiös fanatische Verteidigen der Marke Apple, das ist ja schon auch ein spannendes Thema und hängt da halt natürlich auch wirklich hart mit Nähe zusammen. Ich finde, es ist wirklich ein Extrembeispiel. Das ist halt, also, ne, vielleicht ist das noch nicht mehr erstrebenswert, so nah wirklich dran zu sein, aber ich finde es einfach ganz spannend, um so manche Theorien sich dahinter zu überlegen. Da, wenn man an Apple denkt, wird das einem relativ schnell deutlich.
Und bei Apple ist auch ein gutes Beispiel für so Innovationspotenzial, ne? Wenn sich viele Leute nahe fühlen, dann möchten sie die Marke regelrecht weiterentwickeln und sind auch ganz offen dafür, Feedback zu geben, in irgendwelche Communities zu gehen. Und das ist im Sinne der Kundenzentrierung für eine Marke natürlich super wertvoll, wenn sie sich gar nicht drum bemühen müssen, sondern eigentlich das Feedback von alleine zu ihnen kommt und damit auch neue Ideen für Features, für Produkte zu ihnen kommen, die sie dann natürlich richtig nutzen müssen, diese Daten, aber die sind auf jeden Fall erstmal vorhanden.
Und ich muss an den Teil jetzt auch noch denken, wenn man eine hohe Nähe zu einer Marke hat, bleiben wir mal beim Beispiel Apple, dann werden wahrscheinlich auch Fehler schneller verziehen. Die Marke genießt dann vielleicht eine gewisse Krisenresistenz. Bei Apple muss ich dran denken, da hatten sie ja mal diesen Bandgate sozusagen, ne? Da hat sich das iPhone ja mal so gebogen in irgendeiner Generation. Hat der Marke ja überhaupt nicht geschadet, nachhaltig, ne? Oder auch das Thema VW, das finde ich ist immer ein schönes Beispiel. Also offensichtlich viele Menschen, die sich der Marke VW sehr nahe fühlen, was da für Skandale und Skandälchen in den letzten Jahren waren, ne? Im Dieselbereich, aber auch in den anderen, scheint ja auf den ersten Blick erstmal kaum geschadet zu haben, ne? So viele Leute haben festgehalten am VW-Fahren, ne? Da hat wirklich offensichtlich die konsistente, gute Performance über die Jahre davor und Jahrzehnte vielleicht davor, hat einfach geholfen, da die Marke auch wirklich krisenresistent wirken zu lassen. Den Gedanken mag ich persönlich auch, dass dann eine Nähe ja sowas auch leichter verzeihen lässt, ne? Ist schon spannend.
Das haben wir wirklich in unseren eigenen Studien gesehen, wo wir auch Nähe gemessen haben in der Automobilbranche, vor dem Dieselskandal schon und danach. Und wir haben halt gesehen, dass sich in der Nähe von VW wenig tut und waren erstmal überrascht, ne,
Ja.
und mussten die Daten ein bisschen anzweifeln. Aber als wir dann tiefer reingeschaut haben, haben wir gesehen, ja, es liegt halt daran, dass man den eigenen VW vielleicht schon sogar seit 20 Jahren fährt oder die Eltern haben den Golf schon gefahren. Und da entsteht die Nähe, und nicht bei so den Corporate-Aktivitäten der Marke. Trotzdem hat es in gewisser Weise dem Image geschadet, aber diese Nähe war bei vielen weiterhin vorhanden.
Ja, ich erinnere mich da wirklich auch noch genau dran. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her, aber das ist auch ein Beispiel aus einer Studie, die wir gleich noch teilen, aus unserer Trusted Brands Studie. Da erinnere ich mich an Ergebnispräsentationen, wo es wirklich zu diskutieren war, sind die Ergebnisse gerade falsch? VW hat sich gar nicht bewegt, obwohl zum Beispiel Dieselskandal in dem Jahr dazwischen war, ne? Wir haben das wellenartig jedes Jahr gemessen und VW tat sich nichts, ne? Und da kommt man in eine gewisse Erklärungsnot, ne? Aber am Ende des Tages, es war einfach so. Die Leute sind so nah geblieben. In dem Fall kann man wirklich sagen, egal was passiert ist, weil damals, das hat man ja heute schon wieder halb so ein bisschen vergessen, aber das hat schon große Wellen geschlagen. Es war schon kein kleiner Skandal, war schon ein riesiges Thema grundsätzlich gesehen und die Leute sind einfach nah an der Marke geblieben. Das ist schon ein spannendes Phänomen. Aber ich finde, wenn man sich da, wenn man das sich jetzt fragt, wie ist es VW gelungen oder Apple, wie kommt es dazu, dass die Marken sich so nah anfühlen, ne? Das ist ja irgendwie auch die Frage dahinter.
Ja, wie bildet sich Nähe zu einer Marke? Kann man sich, sollte man sich fragen. Und so das Erste, was mir immer einfällt, ist Qualität, ne? Also Qualität spielt schon eine große Rolle, ist auch ganz häufig wichtigster Treiber so im Markenimage und spielt aber auch für die Nähe einfach eine große Rolle. Und mit Qualität geht auch oft so Transparenz ein oder nee, ja, so Vertrauen einher, Transparenz einher. Und ein Beispiel, was mir einfällt, ist Patagonia, weil wir gerade auch eine große Eigenstudie zur Nachhaltigkeit gemacht haben und da Patagonia auch ein Thema war, sehr nachhaltige Outdoor-Marke, die dieses Nachhaltigkeitsthema von vorne bis hinten spielen und das sehr, sehr authentisch machen. Und die bieten einfach eine hohe Qualität. Und haben aber auch ganz viel Transparenz über ihre Produktionsbedingungen, wodurch sehr viel Vertrauen entsteht.
Finde ich schon spannend. Auch Patagonia, beide Beispiele, sehr gut. Authentizität, auf jeden Fall Transparenz auch da. Und aber auch das Thema so Werte teilen mit der Zielgruppe. Viele Patagonia-TrägerInnen werden sich sehr verbunden fühlen mit der Marke, weil die Marke einfach die gleichen Werte vertritt, ne? Auch so dieses Thema, einfach so eine Gemeinschaft zu haben. Das ist zum Beispiel durch eine Marke wie Patagonia auch gegeben, ne? Und dann geht es auf einmal viel mehr als um die funktionalen Eigenschaften der Regenjacke oder sowas, ne? Die sind auch wichtig, aber auf einmal geht es noch viel mehr, ne? Und das finde ich auch ein spannender Gedanke, wenn man sich über Markennähe überlegt, dass das halt so ein übergeordnetes Thema ist.
Dann geht auch wenig übers Produkt, ne, sondern da kommt sogar der Aufruf von Patagonia, hey, konsumiert mal alle weniger, kauft mal weniger
Lustig,
Klamotten.
das finde ich gut, ja.
Und das ist ja einfach sehr authentisch, widerspricht eigentlich dem eigenen Unternehmenszweck, aber irgendwie auch nicht, weil dieser Unternehmenszweck halt diesem ganzen Nachhaltigkeitsgedanken untergeordnet ist. Und dadurch bildet sich so eine ganze Community. Und das ist natürlich auch was, ne? So Erlebnisse, Kommunikation schaffen, personalisiert. Es geht irgendwie um Abenteuer, es geht um Outdoor, aber es geht auch um einen nachhaltigen Lebensstil und man kann sich da sehr mit identifizieren.
Und dann auch passend dazu, war das der Gründer oder wie war das, der da die Milliarden gespendet hat? Ne? Das ist genau wie du es auch sagst, wenn wirklich das Unternehmensziel untergeordnet ist und dann natürlich durch solche Aktionen auch noch glaubhaft untermauert. Aber trotzdem, wenn ich es mir so überlege, ist es natürlich auch schwierig nachzuahmen. Ne? Wenn ich mir überlege, wer uns heute zum Beispiel auch zuhört, ist auf den ersten Blick nicht ganz leicht. Nur muss man ganz ehrlich sagen, ne? Das sind
Ja,
schon sind auch Extrembeispiele, aber irgendwie finde ich, helfen diese Beispiele, so Apple Patagonia, dass man sich mal so über so ein paar Prinzipien der Markennähe klar wird, ne? Oder ja, wie übergeordnet das Thema auch ist oder ja, welche dahinterliegenden Strömungen es auch gibt, ne? Aber gut.
vielleicht was sehr klar ist, was Nähe auch treibt, sind so positive Erfahrungen, Interaktionen, ne? Und das fängt an mit einem Kundenservice, das ist bei Patagonia eine lebenslange Garantie oder irgendwie ein Reparaturservice. Aber auch Amazon, bin ich ziemlich sicher, dass die nur relativ hohe Nähe haben. Vielleicht ändert sich das so ein bisschen, weil der Kundenservice einfach so exzellent ist, ne? Weil ich da bestellen kann, das kommt einen Tag später, wenn irgendwas nicht passt, bin ich sicher. Darauf wird reagiert, mir wird geholfen, ich gehe irgendwie kein Risiko ein, habe eine hohe Sicherheit und das ist sicherlich was, was die Nähe von Amazon treibt.
Hatte ich mir im Vorfeld gar nicht überlegt, aber ich merke gerade, Amazon ist mir relativ nah. Und trotzdem, da finde ich jetzt auch ganz spannend den Gedanken. Und die sagen ja auch, wir wollen das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt sein oder werden. Und der Kundenservice ist ja schon lächerlich freundlich. Und das führt bei mir schon auch zu einer, oder lächerlich zuvorkommen, so muss man es ja sagen. Die stellen ja alles sich selbst dahinter hin an, sozusagen auf der Suche nach der Kundenzufriedenheit. Aber interessanterweise, da ist es schon übertrieben. Das merke ich auch, weil das ist genau das, wo es dann kippt, weil man merkt halt ganz genau, dass zum Beispiel so ein Punkt wie Nachhaltigkeit wird ja bei Amazon da völlig ausgeblendet dabei. Die würden einem ja sagen, na klar, schick's zurück, egal wann, egal wie, kriegst noch alles Geld zurück. Und dann, das ist ja, also die tun alles, um nicht nachhaltig zu sein, könnte man sagen an der Stelle. Und das macht dann so ein Geschmäckle. Also da muss ich zum Beispiel merken, da ist meine Nähe zur Marke auch eingeschränkt. Ne? Da hilft jetzt auch mein persönlicher Vorteil nicht nur. Da wird man auch immer kritischer, sich das zu überlegen, inwieweit das noch Sinn macht, diese ganze Retourenschlacht, oder auch der Umgang mit den Retouren, ne? Das ist also ist schwierig, ja, aber deswegen ist Nähe nicht nur eindimensional.
Ja, auf jeden Fall.
Die Qualität, finde ich, ist aber noch ein Thema. Das fand ich vorhin, als wir bei VW waren, so das, du hattest das schon mal so angedeutet, diese wirklich auch jahrzehntelange Erfahrung, immer diese immer gleichbleibende Qualität, und dann kommt so ein relativ temporärer Dämpfer durch einen Dieselskandal zum Beispiel, und der kann aber dieser Qualitätswahrnehmung, auch dann der Nähewahrnehmung, dadurch gar nichts anhaben, ne? Und das finde ich durchaus auch bemerkenswert, wenn man so lange schon dabei war wie VW. Ja, dann relativ unantastbar zu sein, ne? Weil ganz ehrlich, was soll noch passieren, ne? Außer sowas wie dieser Dieselskandal, war schon relativ hart. Und trotzdem sind die Leute so nah geblieben, ne? Aber ja, aber man merkt wirklich, Nähe setzt sich zusammen aus verschiedenen Themen, ist teilweise gar nicht so richtig greifbar, ja. Und umso interessanter ist es dann, sich zu überlegen an unserer Stelle als Institut, wie messen wir das?
Das ist
Wie
jetzt die große Frage,
kriegen wir es gefasst?
wie bekommen wir es gefasst? Und die allereinfachste Lösung ist natürlich zu fragen, wie nah fühlst du dich der Marke Apple, Patagonia, was auch immer? Es skaliert und dann überhaupt nicht nah bis sehr nah. Das machen wir auch ab und zu. Wir operationalisieren das manchmal so ganz einfach, zumindest als Teil eines Image-Trackings oder einer Markenstudie wo wir auch einfach die Nähe mit erfassen wollen. Aber so ganz einfach ist es nicht, weil Nähe dann doch schon impliziter ist und wir haben gesehen, es gibt auch bestimmte Treiber, die da wichtig sind, die kann man natürlich auch erfassen, ne? Ganz klassisch, dass man auch schaut, ja, wie ist denn die Qualität, wie wird denn der Kundenservice wahrgenommen? Aber so für die Nähe denken wir brauchen noch implizitere Methoden.
Ich muss an ein Beispiel denken. Es ist jetzt keine ganz konkrete Methode, aber nur ein spannender Use Case. Mir ist es dieses Jahr jetzt einmal passiert, dass wir hatten eine Innovationsstudie, die wir so auch viel machen, und dass dann in der Innovationsstudie rauskam, die Produktinnovationen, die sind einfach gar nicht so richtig angekommen. Die haben nicht so richtig gezündet in der Zielgruppe, obwohl die Zielgruppe eigentlich ganz sauber definiert war, aber irgendwie blieb das alles hinter den Erwartungen zurück. Und je länger wir uns mit den Ergebnissen beschäftigt haben, desto klarer wurde auch, es ist viel eher ein Thema der Marke. Und dass die war nicht glaubwürdig, die war auch am Ende des Tages nicht nah genug den Leuten. Und wir hatten da Produkte, die halt offensichtlich eine gewisse Markennähe erfordert haben, vielleicht auch vom Vertrauen her. Und das fand ich einfach so ein ganz spannendes Beispiel, dass man gemerkt hat, obwohl man gar nicht die Markennähe messen wollte oder sollte jetzt in dem ersten Fall, das wurde einem auch indirekt aufgedrückt. Und so haben wir es zwar. Wir haben das gar nicht beabsichtigt an der Stelle, aber wirklich auch relativ indirekt über die Findings in der Innovationsstudie konnte man an verschiedensten Stellen Rückschlüsse schon ziehen, aufs Thema, Markennähe. Und teilweise haben die Leute es auch wirklich konkret ausgesprochen, ne? In unseren, offenen Antworten, auch im VCM, in den Heatmaps, da kam viel dazu. Aber das muss ich nicht mal drüber nachdenken, weil das hat uns dann danach noch, motiviert, dann auch noch da eine Studie zu machen zu der Marke selber, wo es dann um die Marke viel eher ging. Und ich erinnere mich auch in der Ergebnispräsentation an den Satz, ja, die Innovationen sind gar nicht unser Thema, wir müssen an die Marke ran, ne? Das ist auch auch ein schönes Beispiel, finde ich. Und ja, was einfach gezeigt hat, wie wichtig auch die Markennähe ist, und dass sie auch erforderlich ist, gerade auch zum Beispiel, wenn man was Neues machen will, vielleicht, ja, in dem Bereich.
Und du hast schon gerade gesagt, ihr konntet das so indirekt daraus lesen. Deshalb sind auch offene Fragen in Markenstudien total wichtig. Und da kann man oft ganz viel auch über Nähe lernen. Das sind ganz einfache, spontane Assoziationen. Wir machen aber gern auch so mehr so Marken-Storytelling, wo die Leute wirklich ihre Geschichte mit der Marke erzählen sollen. Das ist nicht immer für alle ganz einfach, aber am Ende kommt da oft doch was Gutes raus. Und darüber kann man natürlich auch ganz viel lernen. Auch über qualitative Studien kann man viel über Nähe erstmal lernen und was Nähe überhaupt treibt in der Kategorie und für die eigene Marke. Also das ist auch ein Ansatzpunkt, um sich diesem Konstrukt zu nähern.
Ich glaube, hattet ihr in der Trusted Brands, oder wo war das? Hattet ihr das auch mit dem Content Indicator? Wie reichhaltig ist die Auseinandersetzung mit der Marke? Ich glaube, das hattet ihr auch, ne? Wo
Genau.
die offenen Antworten untersucht wurden, einfach hinsichtlich der Reichhaltigkeit, ne?
Das ist immer ein ganz guter Indikator, wirklich, wie viel wird dann über die Marke gesprochen, gerade wenn man so ein bisschen nach dem Storytelling fragt, was ist deine Geschichte mit der Marke, ne? Kommt da ein Satz oder kommt da sehr, sehr viel? Das spricht schon dafür, dass da eine höhere Nähe ist. Wir können dann auch mit dem Textanalyse-Tool ein wenig schauen, wie emotional wird über die Marke gesprochen. Und da gehen wir auch oder sehen ganz oft, je emotionaler das ist und je positiver, desto höher ist auch die Nähe.
Und wir haben an verschiedenen Stellen auch schon darüber gesprochen, das Thema Markennähe relativ implizit, gar nicht so direkt zu greifen. Aber ich finde, das liegt auch auf der Hand, ne? Natürlich haben die KonsumentInnen da draußen das nicht für jede Marke sich absolut gemerkt, wie nah oder wie fern die jetzt ist. Aber aus dieser Überlegung haben wir vor vielen Jahren uns schon ein nettes kleines Tool überlegt. Und zwar ist das unser Brand Sculpture Tool. Und Brand Sculpture, wie es der Name schon sagt, soll einfach so die Markenbeziehung abbilden, ne? Und der Gedanke ist so ein bisschen, dass die Befragten sich halt selbst positionieren. Ja, wir stellen den, ja, wir sind in einer gewissen Kategorie unterwegs und dann haben wir unsere Kundenmarke dabei und natürlich den entsprechenden Wettbewerb. Und die Aufgabe für die Befragten ist es dann, dass die sich selber in so einem kleinen Feld als Person positionieren und dann ganz implizit, ohne groß drüber nachzudenken, die Marken dieser Kategorie im Vergleich zu sich selber positionieren. Und das ist ein nettes kleines Tool, was uns hilft, Markenbeziehungen so zu entschlüsseln. Und da ist eine Dimension, die halt dann natürlich da drin ist, ist einfach auch Nähe. Wir können da relativ schön sehen, wie nah haben sich die Befragten im Schnitt selber zu den Marken positioniert, haben sie die maximale Distanz gewählt im Tool oder haben sie sich relativ nah positioniert? Und da sieht man auch zwischen den Kategorien wirklich dramatische Unterschiede. Und dann natürlich auch innerhalb der verschiedenen Wettbewerber, wie wurden die denn überhaupt einzeln, die verschiedenen Marken positioniert? Und das würden wir euch ganz gerne einfach mal zeigen. Wir haben hier mal ein kleines, nettes Beispiel mitgebracht. Das ist aus unserer Trusted Brands auch. Und da, was wir jetzt hier sehen, ist jetzt die Case Map, das heißt die Brand Sculpture sozusagen von jetzt einem Befragten. Ne? Alle, die im Video dabei sind, ihr seht es hier rechts an der Seite, das sind die verschiedenen Befragten. Wir sind jetzt hier wirklich auf N gleich 1 Ebene. Das ist der erste Befragte. Zufällig ist es der erste und hat direkt schon eine spannende Case Map mitgebracht. Wir sind hier also in der Kategorie Banken und Sparkassen unterwegs. Und hier ist zum Beispiel ein Beispiel, wie sich jetzt ein Befragter hier eingeordnet hat. Ne? Man sieht mehreres. Erstmal sieht man, der Mensch hier hat wirklich, man sieht es hier an der Seite, das war das, ein 18- bis 25-jähriger Mann aus Bayern, hat sich hier wirklich, soweit es geht, positioniert von ungefähr allen Banken und Sparkassen. Das ist ja schon mal eine erste Erkenntnis. Und wir werden auch in verschiedenen anderen Kategorien sehen, dass es andere Kategorien gibt, wo sehr viele Marken sehr nah am Ich, am Mi positioniert werden. Aber hier, das ist natürlich schon mal eine Erkenntnis, sämtliche Banken, soweit es irgendwie ging, weg. Und dann aber zwei nicht, ne? Die ING und dann die Sparkasse. Die sind immer noch weit weg, auch absolut gesehen, ja, ist die Sparkasse immer noch weit weg im Vergleich zu anderen Kategorien, wo, wie gesagt, wir viel näher dran sind von den Marken. Aber hier, die Sparkasse ist zumindest schon mal etwas näher dran als die ING. Also finde ich schon mal ein spannendes Beispiel. Wir gucken mal, was der zweite gemacht hat. Ah ja, der zweite schon wieder ganz anders, ne?
Ja. Fühlt sich der Bankenbranche auf
Ja,
jeden Fall
offensichtlich, ja.
näher. Und die ING hängt fast auf dem eigenen Ich drauf. Das heißt, da ist wirklich eine große Nähe. Wir sehen aber auch, dass die Sparkasse und die Volksbank irgendwie nah positioniert sind. Nur die Deutsche Bank da so ein bisschen weiter weg ist und anscheinend nicht so eine große Nähe zu der Person jetzt hier hat.
Ja, was wir immer machen, das hilft uns unheimlich viel in der Analyse. Wir fragen immer noch offen nach für die besonders nah positionierte oder die am nächsten positionierte Marke, fragen wir einfach wirklich nach den Gründen dafür offen und für die am weitesten entfernte positionierte Marke. Da fragen wir auch nochmal nach den Gründen. Warum hast du die so weit weg positioniert? Und da lernt man einfach doch immer noch viel. Und wie es bei uns in vielen Tools ist, ist es hier auf der einen Seite wirklich spannend, sich auch mal durch die Einzelfälle zu klicken, weil, guck mal, das ist wirklich zufällig jetzt, das ist eine zufällige Randomisierung hier oder zufällige Sortierung der Befragten. Wir sind beim dritten und wir sehen schon wieder ein sehr, sehr ähnliches Bild. Ne? Maximale Distanz, hier hat sich der Mensch in die Mitte positioniert, ne? Das Mi hier ist in der Mitte. Und alle Institute so weit weg, wie es irgendwie ging, außer wieder die Ing und Sparkasse, gut, Volksbank und Raiffeisenbanken jetzt hier auch noch in dem Fall, ne? Aber ich glaube, an diesen Beispielen wird relativ gut klar, wie die Leute sich hier positionieren. Und wir mögen dieses Tool, weil wir der Überzeugung sind, dass die Befragten, die Menschen, jetzt auch hier unsere 56- bis 65-jährige Frau aus Brandenburg, wir sind der Überzeugung, dass sie das nicht so verbal ausdrücken könnten in dieser Komplexität über die verschiedenen Marken, wie die sich jetzt fühlen. Und da gibt halt die Brand Sculpture einfach so ein schönes Tool. Und wir sehen das auch in der Nutzung. Die Leute positionieren sich einfach implizit da rein. Das ist aber auch genau der Gedanke. Sich positionieren, die Marken positionieren, ohne groß drüber nachzudenken. Und wenn man das auch mal selber ausprobiert hat, das Tool, wird man merken, das funktioniert wirklich, ohne groß nachzudenken, sehr, sehr niedrigschwellig und schnell. Und das mögen wir daran, weil es uns einfach so spannende Ergebnisse zeigt.
Das ist wirklich der große Vorteil. Also das Konzept stammt aus der Psychologie. Und man könnte das wirklich nicht so ausdrücken und skaliert so wiedergeben, wie man das in dem Tool machen kann. Und dazu macht es irgendwie auch noch Spaß, ne? Das ist auch immer ganz gut, so dass man es dann auch wirklich implizit macht, ohne groß drüber nachzudenken. Und was man hier jetzt noch gar nicht so sehr sieht, hier bei dem Fall vielleicht, dass natürlich auch eine Rolle spielt, wie die einzelnen Marken zueinander positioniert werden. Also wir schauen uns nicht nur die Position zum eigenen Ich an, sondern auch,
Ah ja.
welche Cluster bilden sich da. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die Volksbank, die Postbank, die Sparkasse, die Sparda Bank. Das Cluster finde ich jetzt schon sehr sinnvoll.
Total.
So. Und das passiert halt ganz häufig. Und hier ist es jetzt vielleicht offensichtlich bei den Banken. In manchen Kategorien ist es aber gar nicht so offensichtlich. Und wir können ganz viel daraus lernen, wie auch die Marken zueinander positioniert werden. Und für die eigene Marke ist natürlich immer, also eigentlich diese Commerzbank kann sich über diese Skulptur hier sehr freuen, weil möglichst nah an den Menschen zu sein und möglichst weit weg von den Wettbewerbern ist natürlich optimal für auch eine einzigartige Positionierung.
Auf der rechten Seite sieht man hier auch, finde ich, so diesen Online-Cluster schön, ne? Ing, DKB, Comdirect, ne? Das macht wirklich Sinn, wie der Mensch das hier ansortiert hat. Und ein Detail, was man hier noch sieht, das hat man viel in dieser Kategorie gesehen, dass die Befragten, dass die sich oft wirklich einer Marke sehr nahe gefühlt haben. Das ist halt dann die Hausbank oder die man halt nutzt. Das ist in verschiedenen anderen Kategorien anders gewesen, im Lebensmittelbereich und Co., wo man natürlich einfach mehreren oder vielen Marken auch nah ist. Aber hier finde ich es einfach auch wieder ganz spannend. Eine Marke nah, alle anderen wirklich auf maximale Distanz gewählt, ne? Und deswegen, das ist so ein Beispiel, was uns hier dieses Tool hilft. Wir wollten euch einmal noch zum Abschluss einmal hier die Gesamtheit zeigen. Wenn man das jetzt wirklich mal ein bisschen abstrahiert, wirklich über alle Fälle hinweg, die wir da jetzt drin hatten, dann ist das das Ergebnis, was rauskommt für die Banken. Und deswegen dann hier zum Beispiel auch das Thema Sparkasse. Ne? Wir haben es im Verschiedenen gesehen. Ne? Wir haben hier die Abstände untereinander, aber auch zum Thema Sparkasse. Und wenn man jetzt hier mal reinschaut, kann man auch auf den allerersten Blick, das sind die 10 wichtigsten Wörter, die kamen wirklich in den Begründungen, warum die Sparkasse nah positioniert war. Und dann sieht man auch schon relativ genau, was da passiert. Also dieses Thema nah, regional, immer lokal beraten, ja, also ansprechbar, auch günstig, ja, das ist schon ein Thema. Wenn man jetzt mal schaut im Vergleich dazu die Ing, da ist es leicht anders aufgeladen, auch günstig, auch online, zuverlässig, ne, aber dieses ganze nah, lokal, beraten fehlt jetzt hier, ne, also das sind schon andere Ebenen, dass das geht und das hilft einfach hier schon diese Top-10-Word-Übersicht. Ihr seht, in wenigen Sekunden verstehen wir hier, was passiert und darunter könnte man sich jetzt auch noch schön angucken, was sagen die Leute da im Detail dazu und so wird dann da am Ende ein Schuh raus, was man schön verstehen kann, wenn es darum geht, einfach die eigene Marke mal zu messen, gerade auch im Wettbewerb.
Und so verstehen wir die Treiber der Nähe. Und diese Sparkassen-ING-Beispiel ist halt echt ganz gut, weil man bei der Sparkasse auch viel diese physische Nähe eine Rolle spielt. Bei Lebensmitteleinzelhändlern sehen wir das auch ganz oft, dass physische Nähe einfach auch zu emotionaler Nähe führen kann. Und aber auch diese Beratung vor Ort, ne, das ist eher so was, wodurch die Sparkasse Nähe schafft und die ING schafft aber auch eine hohe Nähe, auch als Online-Bank, eher dann über die Kontakte in der App oder über einen guten Kundenservice, der zwar digital ist, der aber irgendwie gut ist, über eine Einfachheit, über eine hohe Zufriedenheit mit den Produkten. Und das kann halt ganz unterschiedlich sein und nichts davon ist richtig oder falsch. Man muss sich nur bewusst sein, dass es halt unterschiedliche Treiber für die Nähe sind.
So viel mal unser Überflug zum Thema Markennähe. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart, auch bei diesem schwierigen Thema bei uns wart. Vielleicht nächste Woche wieder was Leichteres, Lena.
Ach, am Ende ist es ja, also das, am Ende versuchen wir es ja, Kundenzentrierung einfach zu machen, wie wir es gesagt haben. Und das gelingt uns halt mit so einem Tool wie der Brand Sculpture echt gut, weil man das in der Analyse dann auch gut nachvollziehen kann. Und man muss da dann schon tiefer reinschauen. Aber es soll sowohl für die Befragten als auch für unsere Kunden dann möglichst einfach sein, das nachzuvollziehen und sich auch zum abstrakten Konstrukt wie der Nähe gut zu nähern.
Können ja nächste Woche was machen, wo wir uns als Marke näher fühlen.
Ja.
Ich habe heute erstmal zur Feier des Tages der Markennähe erstmal ein Dia Lego T-Shirt an. Das möchte ich nochmal an dieser Stelle erwähnen. Ne? Markennähe fängt ja auch im Kleinen an. Danke, dass ihr dabei wart und bis nächste Woche. Bis dann, bleibt neugierig.
Bis dann, bleibt neugierig.